Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigttext für heute, der steht in Micha, im kleinen Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Vielleicht eine Bemerkung vorneweg. Seit 2000 Jahren feiern wir Weihnachten, so in etwa, und wird Weihnachten gefeiert vielmehr. Wir feiern Geburtstag. Wenn man eine Einladung zum Geburtstag bekommt, dann schaut man vielleicht auch darauf hin und guckt, wie alt die Person ist. So, oh, 90 Jahre, stark. Aber zuerst guckt man doch immer auf den Namen und wer da überhaupt Geburtstag feiert. Und so ist im Prinzip dieser Text, bloß dieser Text ist 700 Jahre vor der Geburt von Jesus entstanden. Es ist mehr eine Geburtsanzeige, könnte man sagen. Und trotzdem ist schon sämtliches beschrieben für und auf den, wer da kommen soll. Und so können wir das lesen, als Geburtsanzeige, wer eigentlich dieses kleine Baby ist, von dem wir Geburtstag feiern. Da heißt es: Und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes er sie plagen, lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zu derselben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wer ist der da kommt? Nun, als erstes, er ist Herr. Er ist König. Er ist Herr. Hier heißt es, Gesundheit, Herr, dass es ein Fürst ist. Vielleicht der Fürst aller Fürsten überhaupt. Und es ist die Stelle übrigens, die Herodes durch seine Berater entdeckt hat, als die Weisen zu ihm kamen und gesagt haben, hier soll wer geboren sein, irgendein König, oh ein neuer König. Und sie finden diese Stelle, um herauszufinden, dass es um Bethlehem geht. Und Herodes wird etwas klar, was uns vielleicht oft nicht mehr ganz klar ist. Oh, ein König. König heißt Konkurrenz. Ein König will immer irgendwie auch herrschen. Zumal es, wenn es ein König ist, wo es heißt, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist, das heißt, sein Schicksal, sein Wesen ist schon alle Ewigkeit bestimmt und es schwingt etwas mit, was schon früh auch die Juden merkten, dieser Vers ist was Besonderes. Sie würden ihn als messianische Weisheit und Verheißung sehen. Wir würden sagen, er ist eben Gott. Da schwingt noch eine viel größere Komponente mit als einfach nur ein irdischer Herrscher. In ihm bricht das Göttliche in diese Welt hinein. Dieses Baby, was da geboren ist, ist der König der Welt. Und ärgern tut sich jeder daran, der auf seine Macht pocht. Denn der tritt automatisch wie Herodes in Konkurrenz zu ihm und fürchtet ihn. Vielleicht ist es deswegen so, dass wir es manchmal lieber mit Titeln umgeben wie das kleine süße Jesuskind. Ich höre das öfters und ich finde das interessant. Und ja, vielleicht sagen wir das auch manchmal. Und ich verdrinne es vielleicht auch. Aber dieser Text erinnert uns, dieses kleine Jesuskind ist ein König. Und er ist auch gekommen, um zu regieren. Auch über uns. Und wer sich darauf einlässt und ihn König sein lässt, der wird interessante Sachen entdecken, die auch in diesem Text schon stehen, nämlich was es bedeutet, zu seinem Volk zu gehören, über das Volk, was es heißt, regiert zu werden von diesem und wie er regiert, wird er erleben. Und er wird erleben, welche Auswirkungen sein Regieren hat, nämlich worin sein Reich besteht. Und das merkt aber nur der, der sagt, ja, du darfst König sein, auch in meinem Leben. Du bist gekommen, König zu sein, sei es auch über mich. Gucken wir uns die Verheißung weiter an, was er sagt über das Volk. Das Volk, so wird verheißen, wird er sammeln. Einmal unter den Israeliten, alle Brüder. Nun muss man wissen, dieser Text ist geschrieben worden in einer Zeit, wo das erste Mal Israel, das groß herangewachsen ist, die große Bedrohung hat der Assyrer. Das erste Mal sind Feinde ins Land gebrochen und haben Menschen wegdeportiert. Damals nach Assyrien. Und so war schon damals den Leuten bewusst, oh, unser Volk verstreut sich. Und hier verbindet sich mit dieser messianischen Gestalt die Verheißung, er wird sie alle wieder sammeln. Er wird sie wieder vereinen. Er ist der große Zusammenbringer. Und ja, dieses Baby, schon dieses Baby hat gesammelt. Da versammeln sich die unterschiedlichsten Leute an dieser Krippe. Und es heißt sogar, bis an Enden der Erde wird das geschehen. Da schwingt mit nicht nur die Israeliten, nicht nur die Juden, er sammelt sogar über diese Grenzen dieser Nationalitäten hinaus, sammelt er sein Volk. Und auch das sehen wir Weihnachten schon. Da reisen Leute an aus dem Morgenland, eine andere Religion, eine andere Nationalität. Und sie kommen und beugen ihre Knie vor diesem Baby. Er ist der große Sammler. Und er tut es heute noch. Er sammelt sein Volk und ihm ist es egal. Er geht über Grenzen der Nationalität, der Herkunft, ob arm oder reich. Er sammelt sein Volk. Und er hat noch nicht aufgehört, auch heute, auch unter uns. Und wer ein Teil seines Volkes geworden ist, der wird auch ein Teil dieser großen Sammelaktion. Es geht immer weiter und immer weiter so. Er sammelt so gern und bringt zusammen. Gucken wir uns aber trotzdem noch weiter an, was mit denen geschieht, die herrschen, über die er herrscht, wie er seine Regierung ausführt. Da heißt es einfach in einem Beisatz, er wird sie weiden. Ja, in der Kraft des Herrn. Also es heißt, verbunden mit dem einen, der der Vater ist. Und ja, in Vollmacht, aber er wird sie weiden. Die Bibel verwendet öfters dieses Wort für Könige, aber besonders mit ihm. Und ich finde es einen zu guten Begriff für jemanden, der Macht hat. Weil weiden, das heißt nicht tyrannisieren, nicht unterdrücken, das heißt anleiten und führen. Das ist dieses Symbol des Hirtens. Und er ist es, der später auftritt und sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich werde euch weiden, indem ich mein Leben für euch lasse. Ich werde nicht davonlaufen. Und ich suche das Beste. Ein Hirte sucht immer das Beste für seine Schafe. Er hält sie zusammen, er führt sie auf guten Boden, gute Ecken, zu frischem Wasser, wie es die Psalmen beschreiben. Und dieser gute Hirte lässt sogar sein Leben für die Schafe. Er leitet, er herrscht, indem er sich selber gibt. So hat er als Kind begonnen und so endet er später. Und wer ihn König sein lässt, erlebt genau das, dass er führt und leitet. Er möchte nicht, dass wir stehen bleiben, das nicht, nein. Und dass wir, ja, Veränderungen gibt in unserem Leben. Auch mit unserer Welt, aber er tut es als guter Hirte. Das, was uns manchmal bedrohlich erscheint am Anfang, weil wir genau das spüren, oh, da tritt mein Ego auf. Ein König? Ein kleines Baby, ja, aber ein König? Und wenn ich dieses dann doch zulasse, dass er über mein Ego und über mich selbst regieren darf, dann merke ich, er begegnet mir als guter Hirte. Doch gucken wir vor allen Dingen uns heute die Wirkung an und die fasziniert mich zutiefst. Worin besteht sein Reich, da wo er sein Reich aufrichtet? Da heißt es, es wird ein Friedensreich sein und sie werden sicher wohnen. Sie werden sicher wohnen. Wie sehnen wir uns danach in diesen Tagen? Die Welt ist so verängstigt geworden. Und aus Angst folgt wieder Gewalt, Hass, Verachtung. Und letztlich ist hinter all der Angst und der Brutalität doch auch wieder Sicherheit, der Wunsch nach Sicherheit und wieder eigentlich verborgene Angst. Wie sehnen wir uns eine Welt, in der Sicherheit herrscht? Und da kommt der eine und es wird verheißen, dass er Sicherheit geben wird. Könnte sich fragen, ja, wo ist diese Sicherheit? Äußerlich wird er sie noch herstellen. Innerlich gibt er diese Sicherheit jetzt schon. Denn es heißt da, und er wird der Friede sein. Das ist gut. Also ich liebe diesen Text, muss ich mal ehrlich sagen, umso mehr ich darüber nachdenke. Denn er sagt nicht, und er wird Frieden bringen, und er wird Frieden machen. Das ist in unsere Sprachgebrauche. Wir müssen endlich was für den Frieden tun. Und wir müssen uns einsetzen. Und wir müssen kämpfen für den Frieden. Und ja, was haben wir denn für Mittel für Frieden? Und bei ihm heißt es, er ist der Friede. Da, wo er ist, ist Friede, weil er der Friede ist. Interessant. Sein Kompagnon von Micha, dem Propheten, der Jesaja, der zur selben Zeit sozusagen Prophetien verkündet hat und gepredigt hat, selbe Zeit, hat ganz ähnliche Botschaften verwendet. Und seine Worte sind uns vielleicht geläufiger. Er redet auch von einem messianischen Friedensreich. Und er beschreibt es so als einen Tierfrieden. So, wenn er kommen wird, dann wird es so sein, dass ein Knabe, interessant, ein Knabe weiden wird. Ochs und Löwe, die gefährlichen Tiere und die ungefährlichen Tiere. Und das Kind, der Säugling, wird an dem Loch der Natter spielen. Es wird nichts sein. Das ist die Umschreibung dafür, dass Friede herrscht sogar bis in die Natur hinein. Keine Gewalt mehr, kein Tod, kein übereinander herfallen mehr. Und in Jesaja, diese bekannte Stelle, wird er der Friedefürst genannt. Euch ist sein Kind geboren und dann heißt es Gott, Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Und wieder ist kombiniert Friede und Fürst. Diesen Frieden wird nur erfahren, wer ihn wiederum König sein lässt. Das ist seine Art, Frieden zu schaffen. Wo er König sein darf, wo er regiert, da wird es Frieden. Und dieser Friede hat den Namen Jesus. Ich bin fest überzeugt, dass Gottes Strategie, Frieden auf dieser Welt zu schaffen, eben nicht unsere Strategie ist, nämlich möglichst viel Ordnung herzustellen und möglichst viel Kontrolle zu schaffen. Das sind unsere besten Strategien, es ist nun mal so. Aber seine Strategie ist, ein Menschenherz nach dem anderen zu gewinnen und Frieden zu schaffen. In Frieden zu bringen mit dem Vater. Und dadurch wächst Friede, der untereinander entsteht. Ich habe schon gestern davon geredet und ich möchte nochmal davon reden, von dem Begriff des Urvertrauens. Mir ist das neu aufgegangen. Ja, mag sein, ich rede diese Weihnachten viel von Kindern. Und irgendwie hat mich das ja gepackt. Und ich denke darüber nach, während ich immer dieses kleine Wesen auf meinen Arm habe. Urvertrauen, das ist das Wort, das bei Säuglingen oft fehlt, ja. Und es das heißt schon, die Psychologen haben entdeckt, dass es ganz wichtig ist für die Kleinsten, dass sie merken, dass sie geliebt sind. Ja, in der großen Debatte, ob man ein Kind schreien lassen soll oder nicht, heißt es, dass eigentlich die erste Zeit müssen sie gleich wissen, da ist wer da. Es kümmert sich jemand und du bist geliebt und du wirst versorgt. Und dann entsteht so etwas in dem Kind, das nennen die Psychologen, glaube ich auch, ein Urvertrauen. Also sie wissen, dass sie angenommen sind. Und daraus kann sich dann erst eine gute und gesunde Persönlichkeit entwickeln. Schon wenn wir da sozusagen einen kleinen Knacks erleben und kein Urvertrauen haben, sozusagen, dass irgendwas ist, irgendwie wir denken, ah, wir sind nicht angenommen und so, und das läuft im Unterbewusstsein ab, dann kann das Folgen haben bis in unser Erwachsenenalter. Hochinteressant, sagen die Psychologen. Die Bibel sagt, wir Menschen haben ein Problem, ein generelles Problem mit diesem Urvertrauen. Irgendwie wissen wir uns nicht geliebt und wir suchen danach. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir nie richtig Frieden herkriegen, weil kein Frieden in unserem Herzen herrscht, weil kein Vertrauen ist. Und dafür ist er gekommen. Das ist ein Ansatzpunkt. Ein tiefes Vertrauen wieder reinzuschenken, dass man weiß, ich bin geliebt und ich weiß, wo ich hergehöre. Der König aller Könige ist mein Vater und ich gehöre zu seiner Familie. Und da kehrt Friede ein ins Herz. Vertrauen, gewonnen durch Vertrauen. Und dieses breitet sich aus und dieser breitet sich aus. Und das ist wirklich so. Das ist nicht nur etwas, was im Kopf stattfindet, das ist etwas, was dann ins Herz rutscht. Und das ist ganz anders, weil er uns dann befreit von all dem anderen. Doch noch ein Punkt, was anderes. Es ist nicht nur Friede, der hier mitschwingt, der Text ist hochinteressant, sondern noch etwas. Sein Reich ist nicht nur ein Friedensreich, sondern sein Reich ist etwas, wo er das Unbedeutende bedeutend macht. Und das steht nicht explizit im Text, aber es ist trotzdem zu finden. Da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda. Tausenden übrigens, muss man verstehen, Luther übersetzt es mit Städten. Tausende sind eigentlich, dass Israel in Tausenderschaften eingeteilt worden ist. Also sie haben sozusagen kleine Fürsten eingesetzt oder Leute, die verwalten, und die sind immer über Tausenderschaften eingesetzt worden, damit man das so ein bisschen kontrollieren und ordnen kann. So, da steht das dann schon in Büchern Mose und so. Und Bethlehem ist wohl eine der kleinsten, unbedeutendsten Tausendschaften überhaupt gewesen. Und so wird es hier genannt. Du, der die kleinste mit bist, die unbedeutendste Tausendschaft. Ich habe eben schon gesagt, der Matthäus, der hat das schon zitiert. Und er zitiert es so. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Fürsten Judas oder den Tausendschaften Judas. Ist doch hochinteressant. Frecher Matthäus. Bringt einfach so eine kleine theologische Deutung rein. Und da schwingt ein Geheimnis mit. Er kommt arm und klein. Aber für ihn gibt es keine Kleinen und keine zu Kleinen, keine zu Bedeutungslosen. Und da, wo er Wohnung nimmt, dieser König, dieser Herr der Welt, da entsteht Bedeutung bei jedem. Egal, wo er ist. Und egal, wer er ist. Er schafft neue Wirklichkeit. Er schreibt Wirklichkeit sogar um. Die Leute, die von außen betrachtet nicht so niemand sind, werden in seiner Gegenwart und in Gemeinschaft mit ihm zu Königen erhoben. Durch die Kirchengeschichte sieht man das immer und immer wieder. Ein Beispiel, das kommt mir immer wieder in den Sinn und ich liebe dieses Beispiel, ist die Frau, deren Namen ich so schlecht aussprechen kann. Gladys Aylward heißt sie, glaube ich. Ist eine Frau, die ein Hausmädchen war. Und irgendwann wurde sie gepackt von der Botschaft von diesem Jesus und meinte, ich muss den Leuten in China das erzählen. Und keine Mission hat sie genommen, weil sie war einfach nicht so clever. Sie haben alle gesagt, es wird schwer werden mit Sprache lernen und sie hat nicht die Voraussetzungen, sie haben sie nach Hause geschickt. Und was tut sie? Sie spart und reist einfach selber hin. Ziemlich gefährliche Angelegenheit zur damaligen Zeit. Und dann wird sie aufgenommen von einer Frau, einer alten Missionarin, und sie lernt viel und hilft. Der Film, die sechste Glückseligkeit, verfilmt dieses Lebensbild. Die chinesische Regierung, oder war es die thailändische, taiwanische, oh Mann, ich glaube die chinesische, setzt sie später ein, damit sie sozusagen die Füße, die Binden, die haben ja damals die Füße so eng gebunden, kontrollieren kann, damit das auch umgesetzt wird, dass die Tradition nicht fortgesetzt wird und die Kinder sozusagen dadurch gequält werden. Und so durfte sie in jede Häuser, in alle Häuser hinein und erzählte da die gute Botschaft. Und aus dieser unbedeutenden Frau wurde jemand, der mit sämtlichen Leuten Segen brachte. Ob sie es selber so gemerkt hatte? Nicht. Aber wir wissen heute um sie. Und so ist es so oft. Und ob wir nun bekannt werden oder nicht, vor ihm werden wir bekannt. Und das Gefühl von Bedeutung kommt in unser Leben. Wenn er sein Reich in uns baut, wo er geboren wird, da da entsteht Friede. Und wo er geboren wird, in welches Leben hinein, da entsteht Bedeutung. Deswegen, wir haben die Wahl, ihn einfach von außen zu betrachten und zu besingen als kleines Kind oder zu sagen, oh ja, er ist der König und er soll mein König sein. Er darf mich weiden und zu seinem Volk machen. Und ja, lass mich ein Teil deines Friedenreiches sein und Bedeutung in diese Welt bringen. Amen.